Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wieder in gewohnter Atmosphäre in unserem kleinen Podcast-Studio. Manu, ich freue mich, dass wir hier sind und einen ganzen Morgen Zeit haben.
Ja, freue mich auch nach einer kurzen Nacht, muss man sagen. Wir waren gestern Abend schon zusammen.
Ja,
wir
mussten lange vorbereiten, weil heute haben wir ein großes Thema. Es geht ja in dieser Serie um diejenigen Ideologien, Weltbilder, Versatzstücke, die das Erbe des Christentums vielleicht schon angetreten haben oder antreten werden. Und heute haben wir einen ganz, ganz heißen Kandidaten für diese Erbschaft und das ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus, ja genau. Ich meine, da ist schon die Frage, ob man sowas überhaupt in die Nähe von Religion oder Ideologie oder irgendwas bringen darf, ist schon fast eine ideologisch aufgeladene Frage. Lass uns mal damit nicht einsteigen, sondern vielleicht wenigstens umreißen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Kapitalismus sprechen.
Mhm. Ja. Da beginnen die Probleme natürlich schon. Also je nachdem, was man mit dem Begriff verbindet, und das ist ja auch ganz milieuspezifisch unterschiedlich. Es gibt ja soziale, politische Milieus, in denen Kapitalismus wirklich der Endgegner ist, also ja, der ganz große Feind. Die Überwindung des Kapitalismus ist quasi ins Programm auch unserer sozialdemokratischen Partei noch mit eingeschrieben, und da ist dann vielleicht auch die Definition des Kapitalismus eine sehr viel radikalere als jetzt Leute, die finden, dass es ist insgesamt doch eine recht gute Idee und mit der sind wir eigentlich ziemlich gut gefahren oder so.
Also wir haben das ja mal gemeinsam erlebt an einer Tagung, wo wir als Referenten eingeladen waren.
Stimmt,
und
ja,
wir sollten darüber sprechen, was die christliche Hoffnung austrägt angesichts der Krisen der Welt von Pandemie und Krieg.
Mhm.
Und wir haben da brav unsere Aufgabe erfüllt und am Schluss gab es eine Diskussion mit dem Publikum. Und das Publikum bestand aus lauter Expertinnen und Experten für Bildungsformate irgendwo im christlichen Kuchen, sagen wir jetzt mal so. Und zwar europäisch. Also es war eben nicht nur jetzt aus der Schweiz oder aus Deutschland. Und da erinnere ich mich wirklich lebhaft an diesen Vorwurf, der uns gemacht wurde, der lautete, naja, ihr habt ganz viele nette Sachen gesagt, aber ihr habt nie über den Elefanten im Raum gesprochen, nämlich den Kapitalismus. Wie überwinden wir christlicherseits den Kapitalismus?
Ja.
Und es war wirklich eine Frage, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ein großer Teil meiner Hoffnung beruhte ja gerade auf einem mindestens teilkapitalistischen Gesellschaftssystem.
Aber ja, da sind wir den Leuten, oder du vor allem mit deinem Vortrag bist den Leuten ein bisschen ins offene Messer gelaufen, weil die unter völlig anderen Voraussetzungen angetreten sind. Woran man schon merkt, dass eben schon die Definition des Kapitalismus natürlich ein Streitpunkt ist. Da vielleicht kann man das mal so breit wie möglich angehen.
Genau. Also sagen wir mal, mit Kapitalismus meinen wir zunächst jetzt mal nicht eine bestimmte Haltung oder ein bestimmtes Streben, das menschlich ist oder sowas, sondern wir meinen wirklich eine historisch nachvollziehbare Entwicklung im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, Zeitalter der Industrialisierung.
Ja.
Und es ist gekennzeichnet eigentlich durch drei Charakteristika. Das erste ist, die Produktionsmittel, also die Mittel, um Dinge herzustellen, sind Privateigentum. Und das ist vielleicht jetzt wichtig, das mitzudenken, weil für uns ist das ja selbstverständlich, dass das Privateigentum sein kann oder Aktionärin gehört.
Mhm.
Aber was ja da passiert, ist, dass wir eigentlich aus einer Ständegesellschaft oder aus den Überbleibsel einer Ständegesellschaft eine völlig neue Gesellschaftsordnung schaffen zwischen denen, die Produktionsmittel besitzen und denen, die Produktionsmittel verarbeiten müssen.
Mhm.
Und die Besitzer sind nicht mehr die, die werktätig sind, aber es sind eben diejenigen, die Gewinne machen.
Ja.
Und das ist quasi diese neue Ordnung, die da entsteht. Ein bisschen, oder? Kennt man das aus diesem Lehenswesen der Feudalherren, die irgendwelche Pächter auf ihre Ländereien setzen? Die müssen ja dann auch nicht selbst arbeiten quasi, aber die bieten Schutzfunktionen etc. Mhm. Aber das, was jetzt passiert ist, dass es wirklich ausreicht, die Produktionsmittel zu besitzen und Jobs anzubieten. Also diese Idee, dass es Jobs gibt, die man haben kann, ja, das ist etwas, was da entsteht. Dann ein zweiter Punkt wäre diese Ausrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeit auf Gewinnmaximierung.
Mhm.
Auch das ist wieder etwas, wo wir sagen würden, naja, was ist jetzt aufregend daran? Natürlich will man Gewinn maximieren, was soll man sonst
das
tun?
Das ist in unserem Denken schon fast alternativlos. Ja, mhm. Was wäre denn die Alternative zur Gewinnmaximierung?
Ja, oder die Alternative, die wirklich jahrhundertelang völlig selbstverständlich war, war sich zu fragen, wie viel müssen wir wovon herstellen, damit unser Leben funktioniert.
Gesichert ist. Ja, genau.
Also die Idee, dass ich mit den mir zur Verfügung stehenden Produktionsmitteln so effizient wie möglich arbeiten soll, um Gewinne zu erzielen, ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Ich könnte mir auch sagen, ah cool, ich habe hier diese Maschine, wie lange muss die laufen, damit wir genug haben?
Ja.
Aber das ist eben nicht die Idee, die dann im 18. und 19. Jahrhundert quasi gewinnt, sondern die Idee, die gewinnt, ist, wie kann ich diese Maschine so bedienen, dass sie möglichst viel Gewinn abwirft für mich. Also das Beispiel, das alle dazu kennen, wenn sie irgendwie Betriebswirtschaftstheorie machen, oder ist Henry Ford, der wirklich mit der Stoppuhr am Fließband die Prozesse so aufeinander abgestimmt hat, dass es absolut zweckrational durchstrukturiert ist und reibungslos funktioniert, eine Maschine, die Geld druckt.
Ja, und vielleicht kann man das hier schon einspielen, ohne allzu viel vorwegzunehmen, aber du hast vorhin die Ständegesellschaft erwähnt. Das ist natürlich schon ein Kennzeichen auch des aufsteigenden Kapitalismus, dass eben dieses Verständnis, das war am Anfang der Industrialisierung wahrscheinlich noch nicht so, da war es auch, da hat man so von der Arbeiterschaft gesprochen und wahrscheinlich waren die Hoffnungen nicht allzu solide eines Arbeiters, der da seine 14 Stunden irgendwo in einer industriellen Werkskette verbringt, dass er dann einmal auch eine eigene Fabrik besitzen wird oder so. Und das war auch klar, dass der gehört zur Arbeiterschaft, aber das war ja früher noch viel, viel stärker verwurzelt in der Gesellschaft, sogar auch theologisch, religiös legitimiert. Ja. Du bist in einem bestimmten Stand. Und ich glaube, vielleicht ist es so, dass wir so tief in diesem auch kapitalistischen Marktwirtschaftlichen, auch vielleicht neoliberalen Denken versunken oder mariniert sind.
Oder beheimatet.
Dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Leute mal anders funktioniert und getickt haben und das vielleicht auch dann immer wieder zurückprojizieren, wenn wir, keine Ahnung, an mittelalterliche Menschen denken, als hätten die Bauern und die Handwerker, die Gerber und die, was es da gab, als hätten die auch nachts davon geträumt, einmal irgendwie, keine Ahnung, eine eigene Kutsche zu besitzen und einen eigenen Hof und so. Und das war sehr wahrscheinlich, muss man sich das so vorstellen, dass die Leute wirklich in ihrem Stand auch zufrieden waren oder sich damit einfach abgegeben haben. Ich gehöre zu diesem Stand.
Das ist schlicht keine Frage.
Und das ist nicht die Hoffnung, mit der man eingeschlafen ist, dass man seinen Stand verlässt und dann irgendwie die Stufen der Gesellschaft hochklettert. Das ist eigentlich eine Vorstellung, die sehr stark mit der Entwicklung des Kapitalismus erst verbunden ist, dass so dieser American Dream quasi, dass man eben die Stufen hochklettern kann und alles werden kann und quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja,
und also da spielst du jetzt den Ball ganz direkt zu diesem dritten charakteristischen Punkt für Kapitalismus. Es ist nämlich die Idee, dass die Wirtschaft durch den Markt gesteuert wird. Auch da würden wir wieder sagen, ja, wodurch denn sonst? Also natürlich, der Markt ist per Definition das Umfeld, die Bedingung, unter der Wirtschaft geschieht. Nur, ich glaube, man kann den großen Unterschied zwischen der industriellen Revolution, zwischen dem Kapitalismus im zu Ende gehenden 18. anbrechenden 19. Jahrhundert wirklich am besten daran zeigen, wenn man es vergleicht mit den Manufakturen und dem Merkantilismus, den man Jahrhunderte zuvor aus Frankreich kannte. Die Manufakturen waren auch total zweckrational ausgerichtet. Das waren auch superstrukturierte Prozesse. Aber sie wurden halt verwaltet innerhalb eines Ständesystems.
Ja.
Und die Aristokratie hatte das Problem, dass sie irgendwann in der Schuld stand, dieser Manufakturbesitzer etc. Aber das hat nicht quasi die gesellschaftliche Rangordnung oder das, was produziert wird oder wie viel davon produziert wird, wirklich bestimmt. Sondern da konnte tatsächlich der König mit seinem Wirtschaftsberater zusammensitzen und sagen, wie machen wir das mit den Zöllen, wie viel wollen wir importieren, wie viel wollen wir exportieren, wie viel Tücher brauchen wir. Also die haben das quasi immer noch planwirtschaftlich festgelegt.
Top down,
wenn man so will, oder? Und es wurde entschieden. Und jetzt kommt diese Idee eines Marktes, der das alles regelt. Also die Idee, es gibt ein Angebot, es gibt eine Nachfrage und das Angebot lebt davon, dass es eine Nachfrage gibt und sonst gibt es kein Angebot mehr und das Ganze pendelt sich zu einem Gleichgewicht ein. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Idee für Kapitalismus.
Ja.
So, und wenn wir das jetzt zusammenziehen, dann merken wir, dass es dazu eine Hintergrundtheorie gibt, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts von Adam Smith, der immer wieder gerne zitiert wird, eigentlich ins Spiel gebracht wurde. Und das ist so diese Idee, also bei ihm selbst ist das übrigens gar nicht so eindeutig, aber es wird jetzt immer mit ihm in Verbindung gebracht, diese Idee der unsichtbaren Hand.
Ja.
Und die Idee der unsichtbaren Hand ist die perfekte Rechtfertigung für die Nutzung von Produktionsmitteln als privates Eigentum mit der Absicht, Gewinn zu maximieren unter den Bedingungen des Marktes. Weil sie uns erklärt, dass wenn jeder Einzelne nach seinem Glück, sage ich jetzt mal, strebt, also sich zweckrational gebärdet, verhält, dass unter dem Strich zum der beste Beitrag ans Gemeinwohl ist, den man eigentlich leisten kann. Also, wenn sich das so ein bisschen veranschaulicht, wenn du ein Bäcker bist, dann mag es dir im ersten Moment vielleicht gut erscheinen, zu sagen, na ja, wie kann ich das machen, dass alle diese Menschen hier Brot bekommen? Ah, ich mache günstiges Brot, das nicht so aufwendig ist, damit die was haben. Ich mache spezielle Brote, damit die anderen auch kommen, etc. Also du entwickelst eine Idee eines Marktes.
Yeah.
Du hast ein Konzept davon, wer möchte mein Produkt kaufen, wie gestalte ich dieses Produkt. Und gerade weil du so handelst, erfüllst du eigentlich die Bedürfnisbefriedigung optimal, wirst selbst dadurch wieder reicher und trägst etwas zum großen Ganzen bei.
Ja, das ist eine, heute würde man schon sagen, sehr verklärte Idee, die doch auch enge Grenzen hat, aber.
Ja, und gleichzeitig unterschätzen wir vielleicht im Rückblick, also wenn wir jetzt nach Bankenkrisen, nach Weltkriegen, nach all dem, was das Vertrauen in diese unsichtbare Hand des Marktes erschüttert hat, unterschätzen wir vielleicht trotzdem, was für ein gewaltiger gesellschaftlicher Umbruch das eigentlich war in diesem Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, oder? Weil das, was eben an Ständegesellschaft übrig war, wird jetzt eigentlich abgelöst durch eine Wirtschaftsordnung, wenn man so will. Durch eine wirtschaftsbasierte neue Gesellschaftsordnung. Mit einer ungeheuren Chance für das Bürgertum, für die Industriellen, die jetzt einen großen Aufschwung haben. Das Geld wird zu einem eigenen Zweck. Also man muss nicht mehr fragen, wozu produzierst du das, sondern man muss nur noch fragen, wirft es Gewinn ab? Also kann man Geld verdienen damit?
Ja.
Es ist eine Riesenentlastung eigentlich auch, wenn man es so sieht. Und diese Idee, dass jetzt nicht irgendwie der König mit seinem Wirtschaftsberater, der direkt Gott untersteht, jetzt die Ordnung, was hergestellt wird, festlegt, sondern dass das ein Markt ist, der rationalen Mechanismen folgt, der eine eigene Wirklichkeit darstellt für die Produktion, für die Güterverteilung etc. Das sind schon ganz, ganz große umwälzende Ideen gewesen.
Ja, ja. Und auf kleinem Raum hat das ja auch wirklich eine eigene Rationalität und Plausibilität. Eben, man kann sich das mit Bäcker und Metzger, kann man sich das ausmalen und leicht erklären, wie es von mir aus einer Dorfgemeinschaft oder einer Stadt eben nützt, wenn die ganzen eben Bäckereien nicht, die betreiben ja ihre Bäckerei nicht, weil sie vom Hunger der Bevölkerung so bewegt sind, dass sie alle Münder stopfen und alle Hungrigen sättigen wollen, sondern die betreiben ihre Bäckerei, um Gewinn zu machen, um ihr Leben zu verbessern, um ihren Wohlstand zu maximieren. Sie können das aber nur machen, wenn sie gewisse Qualitätsstandards einhalten, wenn sie Alleinstellungsmerkmale schaffen, wenn sie vielleicht irgendwie, der hat die knusprigsten Brote, der hat die beste Auswahl, der hat die beste Qualität und so.
Sie bei müssen denen, einen Mehrwert.
Genau. Und so könnte man sagen, ja, das dient ja dann allen, wenn die im freien Spiel der Kräfte des Marktes, wenn die versuchen, ihren Wohlstand zu maximieren, dann nützt das den Produkten und schlussendlich der Bevölkerung. Jetzt, wir blicken da drauf, auch auf dem Hintergrund einer massiv globalisierten Wirtschaft und ganz vieler Mechanismen, die wir ja kennen von der Werbeindustrie, die uns vielleicht Bedürfnisse weckt, die wir gar nicht hätten, die uns auch Dinge verkauft, die uns gar nicht gut tun, die eben dann nicht die besten Brote uns anempfiehlt mit großem Nährwert und Ballaststoffgehalt, sondern irgendwie diejenigen, die vielleicht
30 Tage haltbar sind im Beutel.
Zum Beispiel, genau. Und dann kommt dazu, dass wir natürlich jetzt ein gesteigertes Bewusstsein für Zusammenhänge haben, die diese Mechanismen natürlich auch aushebeln können. Da ist ein Ukraine-Krieg und plötzlich merkt man ja, scheiße, Kornkammer Europas, ja. Da wird das ganze, die ganzen Weizen, das ganze Korn produziert und dann spielt ein Krieg damit rein und plötzlich gerät das ganze Gleichgewicht aus den Fugen und ganz andere Mechanismen spielen plötzlich mit rein und sorgen dafür, dass Brot teurer wird oder dass Lieferengpässe entstehen und so weiter. Also man hat da schon...
Man kann das sogar noch weiter drehen und sagen, wir haben, setze ich jetzt mal voraus, ich glaube, wir haben eigentlich insgesamt so einen Common Sense entwickelt, der sagt, nicht alles kann durch den Markt geregelt werden. Also es gibt Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, die nicht einfach dem Markt unterliegen dürfen. Zum Beispiel Wasser ist so ein Thema.
Ja.
Oder Wasser ist etwas, das man eigentlich, also streng genommen aus einer ethischen Perspektive, kann das keine Handelsware sein. Weil es keine Alternative gibt zu Wasser.
Mhm.
Also wenn du kein sauberes Trinkwasser hast in einer Region, dann ist das eine Lebensgrundlage, die fehlt, die so basal ist, dass da gar kein Markt mehr spielen kann, zum Beispiel.
Mhm.
Oder wenn wir daran denken, wie wir diesen Planeten einer nächsten Generation überlassen, dann ist das nicht etwas, was der Markt regeln kann.
Ja.
Und genau diese Erfahrungen, aber auch die Skepsis, die wir haben gegenüber einem ausufernden Kapitalismus, haben in unserer Zeit dazu geführt, dass dieser Vergleich von Kapitalismus und Religion oder von Kapitalismus und Ideologie eigentlich meistens aus einer wirtschaftsfeindlichen Ecke kommt.
Mhm.
Also meistens ist das Wirtschaftskritik, was sich damit verbindet. Ja. Ganz spannend finde ich ja, dass so ein Ursprung dieser Idee, dass es ein intrinsischen Zusammenhang gibt zwischen einer bestimmten Art, Christentum zu leben und zu glauben und zu denken, mit dem, was als kapitalistische Wirklichkeit erzeugt worden ist, ja gerade aus einer sehr bürgerlichen Ecke kommt. Also Max Weber ist nicht im Verdacht, jetzt irgendwie der große linke Kommunismus-Theoretiker zu sein, aber er ist schon der prägende Name, wenn es um diese Verbindung geht.
Ja, vielleicht kannst du das mal ein bisschen herleiten. Also das bekannte Werk von ihm ist ja diese Studie, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Max Weber als Soziologe und Ökonom hat hier eben versucht, eine Linie zu ziehen, die von der Reformation und dann vor allem vom Calvinismus mit innerer Stimmigkeit zum Kapitalismus führt und versucht zu zeigen, dass es da eine innere Verwandtschaft gibt zwischen eben protestantischer Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Was ich davon verstanden habe, also vielleicht eine grundlegende Beobachtung, die geht bis auf Luther zurück, genau. Nämlich auf die Veränderung des Berufsverständnisses. Also, dass man Berufe anders eingeschätzt hat. Bei Luther schon sieht man, dass diese Anschauung, dieses Verständnis sich wandelt, dass es quasi nicht einfach keine Rolle spielt, was einer macht, weil er einfach in seinem Stand ist und darin selig sein soll, sondern auf Luther geht ja eigentlich auch die deutsche Bezeichnung des Berufes erst zurück. Also Beruf als Abkürzung von Berufung eigentlich oder als ja. Synonym von Berufung. Also das ist eine von Gott gestellte Aufgabe und das heißt, die säkularen weltlichen Berufe werden im Zuge der Reformation ganz entscheidend aufgewertet. Es ist wichtig, was Menschen im Handwerk, in der Landwirtschaft, was sie da arbeiten. Für Luther, der hat das ja wirklich auch so zugespitzt, dass er sagt, es ist gleich wichtig wie die geistlichen Berufe. Also dieses Stufensystem, wo man quasi dann den Klerus, das sind die Berufungen hatte nur der Klerus. Ja. Die anderen haben einfach geschuftet, um ihr Brot zu verdienen. Und im Zuge der Reformation ist auf jeden Fall mal sind die säkularen Berufe entscheidend aufgewertet worden und haben quasi, man hat dann gearbeitet mit dem Segen und unter der Aufgabenstellung Gottes. Das ist ein entscheidender Schritt.
Ja, jetzt hast du schon einen der beiden ganz zentralen Punkte genannt, an die Weber theologisch, sage ich jetzt mal, anschließt und sagt, das hat sich dann wirklich sozialgeschichtlich ausgewirkt. Also eben die Idee, es geht nicht darum, letztendlich, ob ich den Boden wische oder ob ich das Land regiere. Es sind beides Berufe, in denen ich stehe, und das Ethos bezieht sich darauf, diesen Beruf zur Ehre Gottes auszuführen. Ja. Also an die Stelle des mönchischen Lebens, jetzt bei Luther, oder, tritt die Idee des Berufs, und der Beruf ist quasi der Rahmen, innerhalb dessen ich Gott zu dienen habe.
Ja.
Das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Also das ist wirklich diese reformierte, diese lutheranische, diese protestantische Idee.
Ja.
Und möchte aber vielleicht noch ganz kurz bei Weber trotzdem noch einen Schritt zurückgehen.
Okay, ja.
Ich schließe aber gleich wieder an mit dem zweiten Punkt, der dann kommt. Weber gehört zu diesen deutschen Intellektuellen, die Anfang des 20. Jahrhunderts die große Amerika-Reise gemacht haben. Es gehörte ja zum guten Ton. Wer sich's leisten konnte und wer neugierig genug war, der musste die Amerika-Reise machen. Also auch die großen Psychologen haben das gemacht. Sigmund Freud, Jung, waren alle auch auf Amerika-Reise. Und Max Weber bricht auch auf 1904 in die USA und er ist in Begleitung seiner Familie, seiner Frau und in Begleitung von Ernst Troeltsch.
Ah.
Und Troeltsch, wer ihn noch nicht kennt, wirklich der Theologe dieses anbrechenden 20. Jahrhunderts, der sich die Frage stellt, wenn ich kapiert habe, dass das, was Christentum ist, das, was an Theologie, an Ideengeschichte jetzt da ist, aber selbst eine Geschichte hat, also etwas Gewordenes ist. Wie kann das überhaupt Geltung beanspruchen? Wie verhält sich das zu den ganzen anderen Religionen, Ideologien und Weltbildern etc.? Das heißt also, der hat eigentlich versucht, unter historischen Bedingungen die Frage nach der Normativität und Geltung der eigenen Religion zu beantworten. Einfach das vielleicht so als Hintergrund. So, und Weber ist jetzt unterwegs in den USA, reist darum und er besucht ganz viele Sekten von Quäkern und anderen protestantischen Gruppierungen und ist total fasziniert davon. Und seine große Frage wird: Wie kommt es eigentlich, dass sich dieser wirtschaftliche Aufschwung und dieser wirtschaftliche Fortschritt dort kristallisiert, wo man starke protestantische Gruppierungen hat? Mhm. Also er vergleicht dann die protestantischen Gruppierungen zum Beispiel in den Niederlanden mit den spanisch, also katholisch geprägten Nachbargebieten und fragt sich, wie kommt es eigentlich dazu?
Dass ausgerechnet dort, wo der Protestantismus Einzug gehalten hat, auch irgendwie ein besonderer Fleiß und ein besonderes Arbeitsethos herrscht.
Genau,
irgendwie.
Genau. Ich kann vielleicht ganz einen kleinen Teil zitieren aus die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, wo es darum geht. Da sagt er: Die Protestanten haben eine spezifische Neigung zum ökonomischen Rationalismus gezeigt, welche bei den Katholiken nicht zu beobachten ist. Für die englischen, holländischen und amerikanischen Puritaner war das gerade Gegenteil von Weltfreude charakteristisch. Der französische Protestantismus hat den Charakter, der den kalvinistischen Kirchen aufgeprägt wurde, bis heute bewahrt. Er ist einer der wichtigsten Träger der gewerblichen und kapitalistischen Entwicklung Frankreichs. Mhm. Also da sind wir jetzt beim zweiten Punkt, oder? Du hast Luther genannt, also Beruf, der Berufsstand, der jetzt quasi theologisch legitimiert wird, zu einer Lebensaufgabe wird. Der zweite Punkt ist Calvin.
Ja.
Und dazu muss man jetzt einschränkend sagen, halt nicht Calvin, der Theologe, der Institutio, wie es da drin steht, sondern der Calvin, der gewirkt hat, religiös. Und das kann man an einem ganz einfachen Konzept festmachen, womit du dich perfekt auskennst, Manu, das ist die Idee der doppelten Prädestination. Mhm. Das ist ja bis heute in den USA zu beobachten, an der AAR war es auch wieder präsent, als wir da waren.
An dieser Tagung, genau. An der wir waren.
Also diese
USA.
Frage der Vorsehung ist etwas, was den amerikanischen Protestantismus in unterschiedlichen Facetten einfach wahnsinnig stark berührt bis heute. Bist du selbst je mit dieser Idee in einem positiven, affirmativen Sinn konfrontiert worden, einer doppelten Prädestination? Oder ist das etwas, was jetzt in deiner religiösen Sozialisierung keine Rolle gespielt hat?
Also es hat eine Rolle gespielt, aber ich würde schon sagen, eher in der Abgrenzung. Also ich bin zwar in konservativen Kreisen aufgewachsen, theologisch konservativ, aber nicht im Sinne eines Neokalvinismus oder so. Da waren wir doch eher noch von den Gedanken der Freiheit angetan, der Freiheit des Menschen auch der Entscheidungsfreiheit,
genau.
Dieses ganz steile Vorsehungsdenken, Vorherbestimmungsdenken. Ab und zu ist es mir mal begegnet bei Menschen, aber das hat sich mir eigentlich ziemlich früh auch nicht erschlossen und war mir auch eher unheimlich. Also die doppelte Prädestination meint ja quasi, dass Gott vor Anbeginn der Zeit, vor jeder Schöpfung bereits vorherbestimmt hat, wer zum Himmel und wer zur Hölle gehört, wer da oder dort enden wird. Und daran lässt sich dann quasi auch nichts mehr ändern. Die große Frage, die Menschen dann umgetrieben hat, ist natürlich, wie finde ich jetzt raus, dass ich zu den Erlösten gehöre, die auch wirklich mit der Destination Himmel versehen sind?
Ja.
Und könnte es nicht sein, dass ich mich über, das war dann der spezifische Zweifel an der eigenen Gnadenwahl, könnte es nicht sein, dass ich mich über meine Rechtgläubigkeit nur täusche und in Tat und Wahrheit eigentlich zur Hölle bestimmt bin? Glaube ich wirklich, glaube ich richtig, bin ich wirklich Teil dieser erwählten Schar oder bin ich auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt?
Genau, oder? Und man kann vielleicht, um das kurz theologisch trotzdem noch ein bisschen auszuführen, kann man sagen, naja, es gibt ja zwei Interessen, die religiös irgendwie vertreten werden wollen im Christentum. Das eine Interesse ist so diese Allmacht, die Allwissenheit Gottes.
Mhm.
Und wenn man die wirklich zu Ende denkt und sich sagt, naja, Gott ist der, der alles weiß und alles bestimmt und alles in seiner Hand hat, dann kann man sehr rasch, also auch bei Augustinus, auch bei Luther gibt es ja diese Spur,
ja, ja,
ziemlich rasch zu der Idee kommen, naja, von Anbeginn der Zeit an hat der liebe Gott festgelegt, welche ins Töpfchen und welche ins Köpfchen kommen. Mhm. Er kennt ja alles, er hat alle Haare gezählt, weiß mhm. über uns Bescheid, noch bevor wir da sind, etc. Das ist das eine Anliegen. Das andere Anliegen, das du gut kennst und jetzt auch ins Spiel gebracht hast, oder, ist diese Idee, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Also dieses Entscheidungschristentum, dieses ja. Bekehrungschristentum.
Genau.
Also ich brauche ein Datum, einen Moment, wo ich umgekehrt bin mhm. und ich war ein verlorener Sünder und jetzt bin ich ein gerettetes Kind Gottes, oder? Und diese beiden Themen stehen gerade jetzt bei strengen, gläubigen Protestanten in den USA ja immer in einer gewissen Reibung.
Ja.
So vereinfacht sagen kann. Und jetzt diese doppelte Prädestination hat eigentlich die Idee, was eben schon vor Anbeginn der Zeit festgelegt wurde, wer erlöst wird und wer nicht. Und dass das völlig unabhängig davon ist, was du tust. Also es ist keine Chance, durch dein Tun oder Lassen irgendetwas daran zu ändern. Vielmehr ist es so, dass das, was du tust, und ich hänge jetzt gleich noch dran, das, was dir widerfährt, Zeichen sind, die du deuten musst, um zu verstehen, ob du zu den Erwählten gehörst oder nicht.
Ja.
Um es ganz einfach zu machen, du kommst nicht in die Hölle, weil du ein Ehebrecher bist, sondern du bist ein Ehebrecher, weil du sowieso zur Hölle bestimmt bist.
Ja, 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 genau.
Das ist die Idee der doppelten Prädestination. Mhm. Okay. Und das ist jetzt ein unheimlich starker Motor, meint Weber, in Verbindung mit diesem Berufsethos, das ja. wir bei Luther haben, um ein Streben in Gang zu setzen, das kein Telos mehr braucht in der Herstellung von Waren, Gütern oder irgendetwas, sondern das sich ständig seines eigenen Fleißes und Erfolges versichern muss.
Mhm.
Also wenn ich bessere Bilanzzahlen habe als im letzten Jahr, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass der liebe Gott es gut meint mit mir. Dann bin ich voller Hoffnung, dass ich zu den Erwählten gehöre. Das bringt mich dann aber natürlich dazu, jetzt gerade nicht mehr davon, groß Autos zu kaufen und in Prunk zu leben, sondern dieses Geld, das ich damit verdient habe, wieder zu investieren.
Mhm.
Und das, was ich dafür kriege, ist eigentlich ständige Bestätigungszeichen, dass ich zu den Erlösten gehöre.
Ja, also die Idee dahinter ist quasi, ich kann mit meinen Werken, mit meinem Fleiß, mit meinem Berufsethos, kann ich meine Erlösung nicht verdienen. Ich kann nichts dazu beitragen, dass ich zu den Erwählten gehöre, indem ich so fleißig bin. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn ich zu den Erwählten gehöre, dann wird sich das ausdrücken und zeigen in meinem Berufsethos, in meinem Fleiß, in meinem Erfolgsstreben. Und jetzt, aber es ist schon ein bisschen ein Mindfuck eigentlich, weil Webers These dann ist, die Leute haben sich dann quasi die Bestätigung ihrer Erwählung ein Stück weit selber gegeben, indem sie so fleißig waren und sich selbst bewiesen haben, dass sie doch damit oder die Sicherheit zugesprochen haben, dass sie doch damit zu den Erwählten gehören, weil sie doch so fleißig und arbeitsam und strebsam und erfolgreich sind. Es ist witzig, der Friedrich Wilhelm Graf, ja, der dir ja sehr zugetan ist oder dem du zugetan bist.
Ich bin ihm zugetan, er kennt mich, glaube ich, gar
nicht. Doch, natürlich kennt er dich. Wir haben ja zusammen einen schönen Abend im Restaurant verbracht. Aber er hat doch an einer Stelle sogar die Linie ausgezogen bis in dieses pfingstliche Christentum, auch in Lateinamerika.
Ja, ganz
wo
genau.
Er versucht hat zu zeigen, dass auch dort eigentlich die Ausbreitung des pfingstlichen Christentums in mehrheitlich römisch-katholischen Gebieten zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung genau geführt hat. Und er erklärt das eigentlich ganz identisch oder in Anlehnung an diese Weber-These und sagt, ja, da hat sich eben jetzt dieses reformierte protestantische Arbeitsethos hat sich jetzt da durchgesetzt. Die Leute arbeiten härter und leben weniger in den Tag hinein und ihr Erfolg bestätigt quasi dann ihren Gottesglauben. Also man könnte das wirklich bis hin sogar, es passt dann nicht überall, aber man könnte das bis in dieses Prosperity Gospel hineinziehen, wo der Erfolg natürlich der herausragende Beweis für die Gunst Gottes ist.
Ja, ganz genau.
Mit dem Unterschied, dass natürlich im Prosperity Gospel, dass die Leute dann ihren Reichtum auch richtig demonstrativ zur Schau stellen, das passt zu diesem protestantischen Understatement dann nicht mehr so ganz.
Und das Prosperity Gospel hat den ganz anderen Kippmoment gewählt. Das funktioniert gerade nicht mit doppelter Prädestination.
Ja.
Das ist ganz entscheidend, oder? Weil das, was du den Leuten erzählen musst, wenn du Prosperity Gospel predigen willst, ist eigentlich, auch du kannst diesen Erfolg haben, wenn du jetzt dein Leben Jesus übergibst und in diese Kirche eintrittst.
Oder ja.
Das Entscheidungsmoment ist da eben ganz stark. Jetzt, das, was bei Weber für mich so faszinierend ist eben, dass er nicht auf dieser Stufe bleibt, wo er sagt, naja, ich habe jetzt mal tiefenpsychologisch analysiert, weshalb der Puritaner das tut. Das wäre ja schon interessant. Sondern er schließt eigentlich eine Diagnose an, die sagt, naja, das mögen mal die Motive gewesen sein in grauer Vorzeit. Übrig geblieben ist allein dieses Streben, das eigentlich eine Art Eigenmächtigkeit angenommen hat, die überhaupt nicht mehr diese Selbstvergewisserung des Heilsausgangs vor Gott braucht. Also quasi man hat das, was der Zielpunkt war, den man nachgerannt ist, konnte man auch entfernen, weil das Ding eine Eigendynamik angenommen hat.
Den hat man irgendwann aus den Augen verloren. Aber so, das hilft mir jetzt auch, wenn du das so erklärst, weil das hat mir nie eingeleuchtet, weil ich gedacht habe, das ist sowas von um sieben Ecken gedacht. Das kann doch nicht sein, dass eine Gesellschaft ein kapitalistisches System ausbildet letztlich oder moderne Marktwirtschaft ausbildet, weil sie sich der eigenen Erlösung versichern
will. Nein.
Das ist ja auch, folgen dann ja auch ganz starke Säkularisierungs- und Aufklärungsprozesse, in denen doch das gar nicht mehr die erste Sorge der Menschen war, oder?
Ja, genau. Und also genau das setzt aber Weber voraus. Mhm. Also Weber kann man damit nicht widerlegen, im Gegenteil. Weber würde sagen, naja, herausgebildet hat sich eine Wirtschaftsordnung.
Ja.
Und diese Ordnung hat eine Eigengesetzlichkeit, die ohne dieses Telos auskommt. Ich habe so eine Stelle gefunden, die sowohl deinen Luther und meinen Calvin zusammenfasst und das auf den Punkt bringt. Er sagt da, der Puritaner wollte Berufsmensch sein. Wir müssen es sein. Indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde, half sie jenen mächtigen Kosmos der Modernen an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. So ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden und so gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen wie niemals zuvor in der Geschichte. Mhm. Und das ist genau die Idee. Also wir haben den braven, frommen Puritaner, er will Berufsmensch sein. Er will in dem, was er tut, Gott die Ehre geben, ja, quasi. Wir haben ihn in der kalvinistischen Ausprägung als einer, der das braucht für seine Selbstversicherung, ohne dass er es thematisieren darf. Was daraus entsteht, ist dann aber eine Wirtschaftsordnung, die zu einer Gesellschaftsordnung wird, die für die Nachgeborenen eine unentrinnbare Voraussetzung ist, unter der sie zu leben und sich zu bewähren haben, auch ohne Gott.
Ja, ja. Das passt jetzt vielleicht zu einer Theorie oder einem Ansatz, den ich vielleicht kurz referieren will, dem ich begegnet bin im Studium. Ich musste da mal in einem Seminar über Kapitalismus und protestantische Ethik ein Buch lesen von Luc Boltanski und Yves Chapello. Das sind zwei SozialwissenschaftlerInnen aus Paris, und die haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Der neue Geist des Kapitalismus, ist jetzt auch bald 20 Jahre alt, aber es ist eine ganz faszinierende Analyse und ein Versuch natürlich an Weber anzuknüpfen, an diese Theorie von Weber, und die sagen eben auch, dass der Kapitalismus eigentlich zu seiner Sicherung und zu seiner Weiterentwicklung immer einer bestimmten Ideologie bedarf. Und der sitzt quasi auf, fast wie ein Parasit auf einem Wirt aufsitzt und ihn dann auch wechselt, wenn er den ausgesogen hat, quasi, sitzt der Kapitalismus auf einer bestimmten Ideologie auf einer bestimmten Weltanschauung. Und der Grund, warum er das braucht, Boltanski schreibt dann, der Kapitalismus ist eigentlich ein absurdes System. Es ist ein System, das auf amoralischer Kapitalanhäufung beruht und eigentlich eine Motivation braucht für die Leute, um überhaupt am Kapitalismus sich zu beteiligen. Und dieser Geist des Kapitalismus, diese Ideologie, der er aufsitzt, die liefert eben dann diese Motivation. Und ich fand das sehr faszinierend zu sehen, weil sie auch den Kapitalismus durch verschiedene Phasen hindurch begleiten oder analysieren. Sie sagen, das hat angefangen mit einem Familienkapitalismus anfangs des 19. Jahrhunderts, ist dann übergegangen zum Konzernkapitalismus, und ab den späten 60er Jahren, sagen sie, hat der sogenannte Netzwerkkapitalismus dann übernommen oder ist dann durchgedrungen. Und die Idee dahinter ist, der Kapitalismus erfindet sich immer wieder neu, indem er eben gängige Ideologien instrumentalisiert und dann auch Kritik, die am Kapitalismus geäußert werden, integriert. Also das ist quasi wie ein Ding, das kriegst du nicht tot, weil auch die Kritik, die an den Kapitalismus gerichtet wird, dass sie demonstrieren, das finde ich ganz faszinierend, wie einerseits die Sozialkritik am Kapitalismus integriert wird in den Kapitalismus hinein, und auch die, sie nennen das die sogenannte Künstlerkritik, also die Kritik von Intellektuellen und Kunstschaffenden, dass der Kapitalismus eigentlich zur Entzauberung und zur fehlenden Authentizität des Menschen führt. Und auch diese Kritik integrieren sie quasi in die beiden Autoren des Buches, die untersuchen dann Managementliteratur der letzten Jahrzehnte und zeigen dann, wie in dieser Managementliteratur deutlich wird, dass eben dann diese kritischen Momente wieder eingebaut werden in eine neue Idee des Kapitalismus, die dann vielleicht wieder eine Generation weiterträgt. So. Aber ich finde das ein faszinierendes Bild irgendwie, dass der Kapitalismus wie ein keine Ahnung, ein Tier ist, das immer anderen Ideologien aufsitzt und dann abspringt, wenn sie diese ausgesaugt haben, quasi.
Ich finde das auch ein ganz interessantes Bild. Also wenn man das jetzt mit Weber verbinden würde, könnte man sagen, ist in einer gewissen Weise eine Gegenthese, die zwar das gleiche Phänomen erklären und beschreiben kann, die aber dann sagen würde, na ja, es ist nicht so, dass der Kapitalismus selbst in einem solchen genealogischen Zusammenhang zum Protestantismus steht, dass er aus dem Protestantismus hervorgegangen ist, sondern der Kapitalismus hat sich quasi des Protestantismus bedient, um selbst sich in der Welt durchzusetzen. Wurde nicht dadurch gebildet, sondern hat eigentlich schon eine Eigenlogik. mit der er dann das absorbieren kann, was aus dem Protestantismus aufkommt und es nutzen kann. Mhm. Wie ein Parasit wäre es dann, oder?
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Das finde ich sehr spannend. Ich dachte, wir müssen vielleicht auch mal noch auf die starke Kritik zu sprechen kommen am Kapitalismus, die der Papst Franziskus vor etwa 10 Jahren war das geäußert hat, da seine große Schrift zum Thema Wirtschaft veröffentlicht. Und es gibt da wirklich diese Grundidee, dass er sagen würde, na ja, der Kapitalismus ist komplett entgleist.
Ja.
Er hat eine Gesellschaftsordnung geschaffen, die ungerecht ist, die tötet. Ich bringe mal ein Zitat, das in diesem Papier selbst so drin steht. Das ist eine heftige Sprache für ein Wissenschaftspaper quasi.
Ja.
Ebenso wie das Gebot, du sollst nicht töten, eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen sagen. Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um 2 Punkte in der Börse Schlagzeilen macht.
Mhm.
Und das ist vielleicht eine sehr dicht und drastische Art, das auf den Punkt zu bringen, was ja in dieser Diskussion Kapitalismus und Religion auch immer mitschwingt. Jetzt gar nicht nur von Kirchenvertreterinnen und Vertretern, sondern diese Idee, es gibt auch eine Alternative, zwischen der wir zu wählen haben, also zwischen Gott und Kapitalismus, zwischen Gott und Geld.
Ja.
Einer der ganz prominenten Theoretiker war Walter Benjamin, der im Kapitalismus eine Religion erkannt hat, also der Kapitalismus als Religion beschrieben hat. Und er nennt 4 Merkmale, die zu diesem Kapitalismus gehören und die ihn religionsförmig machen. Das eine ist, er sagt, naja, es ist eine Kultreligion. Und es ist deswegen die reinste Kultreligion. Und das passt jetzt sehr gut zu dem, was du ausgeführt hast, weil sie ganz ohne Dogmatik und ganz ohne Theologie auskommt.
Mhm.
Also die setzt sich einfach auf das drauf. Sie ist quasi selbst voraussetzungslos, wenn man so will. Oder gibt es mindestens vor. Gell? Das zweite Merkmal wäre dann, dass dieser Kult wird auf permanente Dauer gestellt. Also es gibt keinen Unterbruch dieses Kapitalismuskultes. Der läuft die ganze Zeit rund um die Uhr.
Und der Kult ist quasi die Warenakkumulation.
Genau,
oder?
Genau. Und also die Produktion, die Akkumulation, das sich
Kauf,
verschulden,
Verkauf,
das
verschulden, ja,
genau.
Ja.
Und das, also und genau daran schließt dann das dritte Merkmal an: der Kapitalismus ist verschuldend. Also das heißt, es ist quasi gerade das Gegenteil von dem, was wir christlich kennen, wo Sühne geschieht, also wo Vergebung passiert, ist der Kapitalismus das komplette Gegenkonstrukt. Er verschuldet dich. Also er bringt dich in eine permanente Lage der Schuld. Wenn du etwas produzieren willst, wenn du etwas tun willst, wenn du in dieser Sprache des Kapitalismus etwas ausdrücken willst, musst du dich verschulden.
Ja.
Das ist so eine Logik, die er feststellt. Und dann das ganz spannende 4. Merkmal bei Walter Benjamin. Er sagt, man muss dieser Religion verheimlichen, dass es Gott gibt. Also man muss ihr Gott verheimlichen. Das ist quasi die Bedingung, unter der dieser Kult funktioniert. Und da,
das ist eigentlich eine Antireligion, die er hier beschreibt. So. Das,
ja, oder mindestens eine Antireligion zum Christentum. Oder?
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass es, oder es, man kann aus religiöser Perspektive Kapitalismus unterschiedlich kritisieren. Man kann das so tun wie der Papst und sagen, hey, ist doch eine verrückte Welt, in der es wichtiger ist, was an der Börse passiert, als dass Menschen auf der Straße sterben.
Ja.
Und man muss sagen, ja, du triffst damit eine Intuition, du hast völlig recht. Es gibt aber eine andere Art von Kapitalismuskritik, die ich noch viel spannender finde, weil, weißt du, zum erfrierenden Mann gibt's ja dann immer tausend Gegenbeispiele von Wirtschaftsentwicklung, die Bildungsprozesse angestoßen haben, wo jetzt sauberes Trinkwasser ist, wo vorher keins war, wo Freiheiten passieren. Also, das kann man ja gar nicht gegeneinander aufwiegen. Also die Würde dieses einen Mannes, der erfriert, zur Würde von Dörfern und Städten, die sich entwickeln und Lebensqualität hervorbringen, das ist eine sinnlose Rechnung, oder? Aber die Kritik, die ich interessant finde, ist die auf einer fundamentalen Ebene. Nämlich vielleicht so, wie Benjamin das versucht hat. Ich finde eine ganz interessante Spur bei Niklas Luhmann, wenn er über Geld spricht. Da sagt er, naja, also früher hat Gott die einheitliche Substanz aller Motive repräsentiert, die man zum Leben braucht. Mhm. Also gemeint ist damit, ich konnte alles, was der Fall ist und in meinem Leben eine Rolle spielt, auf Gott beziehen.
Ja.
Das war quasi das Medium, in dem alles ausgedrückt werden konnte.
Ja. Ja,
also Gott ist quasi die Summe von allem, was ist, plus mehr. Mhm. Nämlich einer, der das auch denken und ordnen kann.
Ja.
So, aber genau dafür brauchen wir jetzt Gott nicht mehr, sagt Luhmann, weil an diese Stelle ist Geld getreten.
Mhm.
Und Geld kann das vollkommen ausdrücken. Und das,
also früher war quasi alles verständlich und geordnet in Bezug auf Gott. Man hat seinen Beruf, seine Tätigkeit von Gott her verstanden und auf ihn hin verrichtet. Man hat seine Ehe und Familie gelebt als Geschenk Gottes und als Aufgabe Gottes. Man hat seinen Alltag bestritten als Christin, als Christ im Glauben an Gott. Und an diese Stelle ist jetzt quasi diese vermittelnde Kraft des Geldes getreten. Alles, was man isst und tut, hat irgendwie einen Bezug zum Markt, hat einen Bezug zu Werten, die geschaffen werden, hat irgendwie eine ökonomische Unterseite.
Naja, ich würde da sogar noch weitergehen. Ich würde sogar sagen, sogar völlig losgelöst von der tatsächlichen Wertschöpfung und Produktion, die in der Wirtschaft passiert, ist Geld das Medium, das alles ausdrücken kann.
Mhm.
Also quasi so wie früher alles gottförmig war, also die Pflanze ist ein Geschöpf Gottes und lobt den Herrn im Frühtau, weißt du,
ja,
so,
ja.
Ist sie jetzt eine Ressource.
Ja.
Sie ist entweder eine Ressource, mit der wir die Diversität in der Landschaft steigern können. Sie ist eine Ressource, wenn wir es verbrennen wollen, um irgendwie Energie zu erzeugen. Sie ist eine Ressource, weil wir sie verkaufen können auf dem Markt. Also das alles ist eigentlich unter dem Aspekt einer potenziellen Zweckrationalität in den Blick geraten.
Das ist diese kapitalistische Verwertungslogik, die tatsächlich dann bei allem fragt, eben witzigerweise dann sogar bis wieder in die Religion hinein.
Ja, fragt, das ist genau das Ding.
Was lässt sich damit gewinnen? Wie lässt sich das verwerten? Wie lässt sich das in Geld ummünzen?
Und das ist das Geniale an Geld. Geld ist auf den ersten Blick komplett neutral. Wenn du jetzt sagst, na ja, weißt du, ich finde es ja schwierig mit dem Kapitalismus, mir sind halt meine religiösen Werte wichtig.
Mhm.
Kann ich sofort sagen, okay, und was sind sie dir wert, deine Werte? Worauf bist du bereit zu verzichten?
Mhm.
Wem gibst du Geld, damit er deine Interessen für deine Werte wahrnehmen kann, etc.?
Ja, ja, ja.
Also sofort kann ich das übersetzen in ein Sprachspiel, das geldbasiert ist.
Hm.
Weil Geld so dermaßen neutral ist, dass ich alles damit ausdrücken kann. Ich kann alles in Geld übersetzen. Ich meine, diese Werbung dieser Kreditkartenfirma, oder, die sagt, das und das ist unbezahlbar, für alles andere gibt es dann eben diese Kreditkarte.
Ja.
Die gibt ja quasi wie vor, es gibt etwas, das mit Geld nicht auszudrücken und zu bezahlen ist. Aber die Bilder, die sie uns zeigen, suggerieren ja, geh mit deinem Kind zum Fußballspiel, weil da hast du das Erlebnis. Und natürlich kostet das Eintritt und du musst da hinkommen etc. Wir haben schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass wir auch das, was durch Geld nicht auszudrücken ist, ja ständig mit Geld ausdrücken. Also ich möchte mehr Zeit mit meinem Kind verbringen, ich kaufe ihm ein Fahrrad. Also, habe die Zeit nicht, ich muss ja arbeiten. Also, so diese Idee ist schon irgendwo schlagend.
Ja, und es ist ja sogar so, dass es verdammt schwer ist, zum Beispiel die Liebe, seine Liebe zu einem Menschen auszudrücken, ohne letztlich ökonomische Begriffe zu benutzen.
Also genau, mein Schatz.
Wirklich mein Schatz. Man wertschätzt jemanden. Jemand ist einem sehr viel wert und so. Also es ist, jemand ist einem unbezahlbar und so. Das sind ja alles ökonomische Begriffe. Aber gleichzeitig habe ich natürlich in mir den ganz, ganz starken Impuls zu sagen, ja, aber das ist ja genau das, wie soll ich sagen, das ist ja das Kaputte an unserer Welt und an unserem auch kapitalistischen Systemen, dass sie eben das Gefühl hat, man könne alles verrechnen, dass sie einerseits dann auch zu einem, da gibt's ja auch die Rede von diesem Turbokapitalismus oder Raubtierkapitalismus geworden ist. Jean Ziegler und andere haben das auch angeklagt, Sarah Wagenknecht auch und andere sprechen von diesem Turbokapitalismus, der quasi alles verzehrt, der alles verwertet, der auch verantwortlich ist dafür, dass man die Ressourcen dieser Welt einfach schonungslos ausnutzt und ausbeutet, bis nichts mehr übrig ist und der auch das Gefühl hat, diese Art des Kapitalismus, das Gefühl hat, man könne alles verrechnen. Und da muss man doch im Namen Gottes und im Namen der Menschlichkeit sagen, ja, es gibt aber immer ein Mehr, ein darüber hinaus, das sich eben nicht beziffern lässt. Auch wenn man natürlich sagen kann, auch meine Liebe zu meinen Kindern und zu meiner Familie und meiner Frau und so, natürlich, dass unser Leben, unser Alltag, jeder romantische Abend, den ich mit meiner Frau verbringe, kostet ja irgendwie Geld. Also wenn ich nur mit dem Auto an den Rhein fahre für einen Spaziergang, das Auto kostet verdammt viel Geld.
Und ja, aber das ist ja klar. Aber wenn du einfach zu Fuß das Haus verlässt,
ja,
mit deiner Frau, ihr haltet Händchen, oder? Kann es sein, dass dich der Gedanke beschleicht, und es wäre eigentlich ein schöner Gedanke auf den ersten Blick, dass du sagst, ich bin so froh, dass ich meine Stelle reduziert habe, jetzt habe ich viel mehr Zeit und bin gelassener und kann das genießen. Das war es mir wirklich wert.
Ja.
Ja, und der Wert, der lässt sich aber ganz genau beziffern.
Ja.
Das ist nämlich die Lohneinbuße, die du jeden Monat hast.
Oder? Ja.
Das ist das, was dort fehlt. Und letztendlich ist es aus der Logik dieses Mediums Geldes tipptopp ausdrückbar. Man kann sagen, ja, Manu ist dieser Spaziergang mit seiner Frau 1100 Franken im Monat wert, zum Beispiel. Und ich glaube halt, diese Alternative, jetzt zu sagen, naja, wir beharren aber auf etwas, das sich dieser Logik nicht unterwerfen darf, ist vielleicht etwas naiv. Und ich habe von Agamben einen Artikel gefunden, der ums Geld geht. Und ich möchte nur ganz kurz diese Grundidee des Artikels zusammenfassen. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, wir müssen uns dem nochmal widmen, weil es wirklich ein hochtheologischer Text ist. Er heißt, der Kapitalismus ist eine leere Religion, wurde in der NZZ veröffentlicht 2020. Und Agamben geht da von einem für ihn entscheidenden Zeichen der Zeit aus, ein Semeiaton Kairon. Und das kann er ganz genau datieren, es ist der 15. August 1971. Da hebt Nixon oder unter seiner Präsidentschaft wird die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold für aufgehoben erklärt. Was bedeutet das? Vorher hatte mein Dollar einen konkreten Gegenwert in Gold. Und dieses Gold gab es. Also das war irgendwo in einem Tresor. Und wenn ich diese Scheine in Gold tauschen wollte, konnte ich das. Also es war ganz klar, diesem Geld korrespondiert ein Goldwert.
Ja.
Ja. Und das wird jetzt aufgehoben. Und die Frage ist jetzt, was deckt eigentlich diesen Scheck, der sich mit dieser Dollarnote verbindet noch?
Ja.
Was steht eigentlich dahinter? Und da sagt Agam, naja, ist ja eigentlich völlig klar, also da müssen wir nicht Rätsel raten, gar nichts mehr. Gar nichts mehr steht dahinter, hinter diesem Dollar, außer das Vertrauen, dass ich für diesen Dollar was kriege.
Genau. Das heißt, Angehörige des Kapitalismus, der kapitalistischen Marktwirtschaft sind allesamt gläubige Menschen.
Genau, würde er sagen, oder? Und jetzt passiert das Interessante, unser ganzes Wirtschaftssystem beruht auf Kredit.
Mhm.
Und dieser Kredit bringt Agam nun in Verbindung mit einer sehr bekannten Stelle aus dem Hebräerbrief, wo er sagt, also der Hebräerbrief schreibt er, Hebräer 11,1, der Glaube ist die Substanz der erhofften Dinge.
Mhm.
Das muss man sich jetzt mal klar machen, oder? Also quasi das, was der reale Gegenwert meiner Hoffnung ist, ist die Hoffnung selbst.
Mhm.
Und das bedeutet, wir haben eigentlich eine perfekte Tautologie. Es ist
also das ist quasi ein Zirkelschluss.
Ja, es ist eine absolute Selbstbezüglichkeit. Also quasi, worauf bezieht sich meine Hoffnung, mein Vertrauen, meine Pistis, mein Glaube? Naja, eben auf das, was ich erhoffe, und das wiederum bezieht sich auf meine Hoffnung. Also es gibt das Heil, die Erlösung, das Aufgehobensein bei Gott, nicht anders als im Glauben. Es gibt den Gegenwert von Geld, und das ist jetzt die Analogie, die er macht, nicht anders als im Vertrauen auf diesen Gegenwert.
Mhm.
Und dadurch rücken Glaube und Geld ganz nahe zusammen. Sie sind beide super Medien, die durch nichts gestützt sind, außer durch sich selbst und dass sie funktionieren quasi.
Mhm.
Also dein Glaube ist so stark, wie er dir Hoffnung gibt. Dein Geld funktioniert so gut, wie wir Vertrauen haben drin, oder?
Ja. Also man kann sich das ja ganz leicht vergegenwärtigen, dass eigentlich der Wert des Geldes einfach auf der von vielen geteilten Konvention beruht, dass dieses Geld etwas wert ist. Also dass ich, wenn mir jemand eine 100-Euro-Note in die Hand drückt, dann ist das ein Stück Papier, auf dem eine Zahl aufgedruckt ist, und es ist gesellschaftliche Konvention, dass dieses Papier etwas wert ist, dass ich mir damit etwas kaufen kann.
Genau.
Und wenn jetzt zum Beispiel eine Hyperinflation eintritt, in der das Papier, dieses Geld plötzlich kaum mehr etwas wert ist und ich vor allem nicht weiß, ob dieser gemeinsame Glaube überhaupt noch geteilt wird und ob der morgen noch geteilt wird, dann lasse ich mir irgendwie meine Leistung lieber in Bouillon-Würfel auszahlen als in Geld, weil ich nicht mehr daran glaube, dass das Geld, dass der Wert des Geldes irgendwie gedeckt ist.
Genau. Und da sagt dann Agamben, der Kapitalismus ist eine Religion, die vollständig auf Glauben beruht. Ich würde es gerne noch kurz dann mit dir problematisieren, ob das wirklich stimmt und was mit Glaube gemeint ist und ob so ähnlich ist wirklich wie im Christentum. Aber die Idee, die sich damit verbindet, ist ja, dass wir mit dem Kapitalismus ein System haben, in dem Schulden nie wirklich tilgt werden dürfen, sondern die Idee ist, wir brauchen eine ständige Neuverschuldung. Weil Neuverschuldung bedeutet, dass etwas wächst, dass etwas Neues entsteht.
Ja.
Das passiert nur durch Schulden. Anders kann das nicht entstehen. Es kann nichts entstehen ohne Schulden. Das heißt aber eigentlich, nimmt der Kapitalismus permanent eine Zukunft in Anspruch.
Mhm.
Also etwas, das noch sein wird, realisiert er schon im Jetzt. Und Geld ist das Mittel, um das auszudrücken. Und sobald jetzt die Leute, das hast du gerade gesagt, oder, ihren Glauben daran verlieren würden, dass diese Kredite irgendwie gedeckt sind, wird das ganze System zusammenbrechen.
Ja.
Weil bei einzelnen Banken hat man das erlebt, oder? Dann hast du den Bankrun und das System bricht zusammen. Und die ganze Volkswirtschaft muss es stützen, damit sie nicht in den Abgrund gerissen wird, oder? So, aber jetzt haben wir hier, und Agamben spielt natürlich damit, diese Idee, ja, jetzt haben wir die Pistis bei Paulus, wir haben die Pistis, wenn es um Kapitalismus geht,
also ist das
alles
ist das
dasselbe.
Griechische Wort für Glaube. Ja,
genau.
Pistis, ja.
Genau. Nachts sind alle Katzen grau. Aber ich würde halt schon sagen, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem Vertrauen, das man in Geld setzt, und dem Vertrauen, das man in Christus setzt. Und,
ja.
Und zwar so, dass ich jetzt hier das Podcast-Studio verlassen kann, zum Kiosk rübergehe, entweder meine Kreditkarte, also die Karte, die zeigt, dass ich glaubwürdig bin und Waren beziehen kann, die ich jetzt gerade gar nicht bezahle, oder eine Geldnote hinlege und ich bekomme einen Gegenwert dafür. Unmittelbar. Mhm. Und diese Erfahrung mache ich täglich. Ich bezahle meine Wohnung so, ich bezahle alles, was ich an Dienstleistungen und Waren in Anspruch nehme, so, und es funktioniert tagtäglich. Es wird nicht zu einem Problem. Erst wo es zu einem Problem wird, wo die sagen, na ja, dein Geld ist, hat nicht mal mehr den Wert des Papiers, es ist völlig nutzlos, da bricht das zusammen. Aber weil das nicht zusammenbrechen darf, werden wir ja alle Kräfte ständig bündeln, um dieses System zu erhalten. Mhm. Und da ist man doch dann schon verdammt nahe wieder bei dieser Idee von Benjamin, dass das ein permanenter Kult ist, der uns in eine permanente Verschuldung führen muss.
Ja.
Und der selbst nicht hinterfragt werden darf, dieser Kult, und kein Ziel haben darf.
Mhm. Ja, Stefan, ich habe mir anfangs Sorgen gemacht, ob wir die Folge voll kriegen zeitlich, und jetzt sind wir schon über der Zeit und haben zum Glück noch eine zweite Folge, um uns dem Phänomen Kapitalismus und auch vielleicht noch einer stärker biblisch-theologischen Einordnung irgendwie zu widmen. Es bleibt vieles ungeklärt, aber wir hören uns nächste Woche wieder.
Gut, dann machen wir es dann fertig. Bis dann und danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Tschüss.
Ja.
RevLab.